Jerusalem, 7. Juni 1961. In den Zeugen stand, gerufen wird Yehiel Dinur, der sich KZ-Nik nennt. Seine Lagererfahrungen empfindet er als so prägend, dass sie seine neue Identität ausmachen.
Sprechen Sie Hebräisch? Wie lautet Ihr vollständiger Name?
Yehiel Dinur.
Yehiel
Dinur.
Yehiel
Dinur.
Herr Dinur, Sie sind wohnhaft in Tel Aviv, Megiddo-Straße 78, und Sie sind Schriftsteller?
Jawohl.
Sie sind in Polen geboren worden?
Ja.
Sie sind Autor der Bücher Salamandra, Höllenfahrt oder das Puppenhaus, die Uhr über dem Kopf, und man nannte ihn People?
Ja. Jawohl.
Yehiel Dinur ist Schriftsteller. Er spricht von Auschwitz als einem Ort, an dem die Gesetze eines anderen Planeten herrschen, auf dem die menschliche Spur sich auflöst und Zeit eine ganz eigene Bedeutung hat.
Aus welchem Grund haben Sie Ihre Identität hinter dem Pseudonym KZ-Nik verborgen, Herr Dinur?
Das war kein schriftstellerisches Pseudonym. Ich sehe mich nicht als Schriftsteller oder als Komponist literarischen Materials. Was ich geschrieben habe, war eine Chronik des Planeten Auschwitz. Dort war ich etwa 2 Jahre lang. Zeit ist dort anders als hier auf der Erde.
KZ-Nik war der erste Überlebende, der direkt nach dem Krieg über Auschwitz schrieb. Seine Namenswahl war seine Demonstration. Er entledigte sich seiner persönlichen Identität und machte sich zu einem Symbol, dem Jedermann des Holocaust. Seine Erzählungen und Romane beschreiben nur eins: die Realität des Konzentrationslagers. Es sind Berichte eines Augenzeugen. Im Prozess gegen Eichmann wird Yehiel Dinur mitten in seiner Aussage zusammenbrechen.
Jeder Bruchteil einer Minute vergeht nach einem anderen Zeitmaß. Die Einwohner dieses Planeten hatten keinen Namen. Sie hatten weder Eltern noch Kinder. Sie kleideten sich nicht, wie man sich hier kleidet. Weder waren sie geboren noch gebaren sie. Sie atmeten nach anderen Naturgesetzen. Weder lebten sie noch starben sie nach den Gesetzen dieser Welt. Sie waren KZ-Niks. Ihre Namen waren Nummern. Sie waren reine Hülsen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
Haben Sie dort diese Gefängniskluft getragen?
Der Generalstaatsanwalt zeigt dem Zeugen die Kluft des Lagers Auschwitz.
Das ist die Kluft des Planeten namens Auschwitz.
Ich
bin davon überzeugt, dass ich diesen Namen tragen muss, bis die Welt wachgerüttelt ist über die Kreuzigung einer gesamten Nation.
Wie
die Welt einst durch die Kreuzigung eines Menschen wachgerüttelt wurde. Wie in der Astrologie, wo die Sterne Einfluss auf unser Schicksal nehmen, glaube ich fest daran, dass dieser Planet aus Asche, das Auschwitz, in Opposition zur Erde steht und ihren Lauf beeinflusst. Von dort bin ich herabgefallen, weil ich Ihnen dort oben einen Eid geschworen habe.
Vielleicht erlauben Sie mir ein paar Fragen, Herr Dinur.
Ich erinnere mich.
Herr Dinur, darf ich Sie freundlich bitten, darauf zu achten, was Ihnen der Staatsanwalt zu sagen hat.
Das Bild dieses großgewachsenen Mannes im hellen Anzug, der im Gang des Gerichtssaals kollabiert, hat sich in das kollektive Gedächtnis Israels tief eingeprägt. Die Menschen verfolgen im Sommer 1961 den Prozess an öffentlichen Lautsprechern. Kinder, wie die spätere Autorin Savion Liebrecht, beginnen zu verstehen, dass die Aufmerksamkeit, mit der ihre Eltern dem Radio lauschen, dass die Schilderungen der Grausamkeiten und die immer wieder erwähnten 6 Millionen irgendwie mit dem Geheimnis verbunden sind, warum ihre Familie so klein ist. KZ-Nick wird zur Stimme, die ihre Eltern damals verloren haben. Seine Bücher sind noch vor den wütenden Romanen von Joram Kanyok wie Adam Hundesohn erste Einführungen in die bis dahin tabuisierte Vergangenheit.
Ich war damals stellvertretender Staatsanwalt. Anfangs war es schwierig. Wir hatten Listen von Überlebenden aus den Lagern. Und dann wurde uns klar, dass viele von ihnen nicht reden wollten. Sie erklärten uns, sie hätten über Jahre versucht, das wegzuschieben. Sie hatten weder mit der Familie noch mit den Freunden darüber gesprochen. Sie haben das vergessen wollen.
Gabriel Bach war in Berlin zur Schule gegangen, in der Theodor-Herzl-Schule am Adolf-Hitler-Platz. Ende Oktober 1938 flieht er mit seiner zionistischen Familie über die Niederlande nach Palästina. Da man im jungen Judenstaat nach Kriegsende noch nicht Jura studieren kann, geht Bach nach seinem Dienst im Militär nach Großbritannien zum Studium und avanciert in Israel vom Staatsanwalt zum Richter am obersten Gerichtshof. Miki Resch war damals Kommissar.
Eines Tages werde ich zum Bezirkskommandanten Amos Ben-Gurion vorgeladen und er sagt, in einer Stunde wird Vater in der Knesset verkünden, dass Eichmann festgenommen worden ist. Man hat mir gesagt, dass du Deutsch kannst, deshalb wirst du nach Shagur gehen, eine Woche lang. Dann ist das schon vorbei. Länger braucht es nicht, wir wissen ja, dass er ein Mörder ist. Ihr sammelt die Beweise, dann hängen wir ihn auf und fertig. Aus der Woche wurden 9 Monate. Wir haben Material für diese Mordanklage gesammelt, um Eichmann überführen zu können. Als den Mann, der 6 Millionen unseres Volkes ermordet hat.
Fünfzig Jahre später geht es im Beschar-Theater in Jerusalem um die Bedeutung des Prozesses für Israel. Hier, an dem Ort, der im Jahr 1961 zum Gerichtssaal für Adolf Eichmann wurde, stellt Tamira W. Hausner, die Tochter des ehemaligen Generalstaatsanwaltes Gideon Hausner, die Zeitzeugen vor.
Bitte an Micky Goldmann zu erzählen. Und nimm hier ein Glas Wasser mit.
Michael Goldmann-Gilad, israelischer Kulturattaché AD, war damals Polizeiermittler im Büro 06. Er erinnert sich.
Viele sagten, ich kann nicht aussagen. Was ich erzähle, wird mir eh keiner glauben. Ich habe Rivka Joselewska besucht. Rivka Joselewska war eine Frau, die mit ihrer Tochter zu einer Grube gebracht worden war. Der SS-Mann hat sie gefragt, wen er zuerst erschießen solle. Darauf hat sie nicht geantwortet. Da hat er das Mädchen erschossen und danach sie. Sie fiel in den Graben, war aber nur verwundet. Und danach ist sie da nackt herausgeklettert. Alle dort waren nackt und sie ist losgelaufen. Ein polnischer Bauer hat sie gefunden und bei sich zu Hause aufgenommen. Und sie sagt, wie soll ich das dem Gericht erzählen? Das wird mir keiner glauben. Und gerade Rivka Joselewska, die sich dann doch bereit erklärte, aufzutreten, war eine der schockierendsten Zeugenaussagen in diesem Prozess. Keiner erzählt gern so etwas von sich. Die Geschichte mit den 81 Peitschenhieben kam zufällig im Prozess ans Licht. Eines Morgens während der Verhandlungen kam ein Mann zu mir und fragte mich, da ich in Uniform war, wo Hausners Zimmer sei. Ich fragte ihn, wozu er das wissen wolle. Ich bin vorgeladen worden, sagte er, um über das Arbeitslager Pschemisch auszusagen. Und da ich vor Auschwitz selbst in dem Zwangsarbeitslager Przemysl gewesen war, fragte ich ihn nach seinem Namen. Und er sagte Dr. Buschminski. Ich sagte, ich könne mich an keinen Dr. Buschminski im Ghetto erinnern. Wie hießen Sie denn vorher? Diamant. Diamant, der Zahnarzt? Er sagt ja, sag ich. Ja, ich war auch in dem Zwangsarbeitslager. Und wie heißen Sie? Ich sagte, Michael Goldmann. Den Zusatz Gilad hatte ich damals noch nicht. Da sagt er, ich erinnere mich an einen Jugendlichen mit dem Namen Goldmann, der von dem SS-Mann Josef Schwamberger 80 Peitschenhiebe bekommen hat. Man hat nachher erzählt, dass er im Lager gestorben sei. Er ist nicht gestorben, sag ich. Er steht ihnen gegenüber. Als der Prozess begann, war er der erste Zeuge und er sagt, und da war ein Jugendlicher, der bekam 80 Peitschenhiebe, weil er etwas zerstört hatte, aber er hat es nicht zugegeben. Und trotzdem, und das sage ich als Arzt, ein Jugendlicher, der 80 Peitschenhiebe bekommt, kann das nicht überleben. Aber er hat das überlebt. Dann fragte Hausner, sehen Sie diesen Jugendlichen hier im Saal? Da drehten sich alle um und schauten in den Saal, suchten den Jugendlichen, und er sagte, es ist der Polizeioffizier, der neben Ihnen sitzt. Damals saß ich neben Hausner als sein persönlicher Assistent während des ganzen Prozesses. Danach war eine Pause. Und in der Pause kam mein Freund Chaim Guri, der hier sitzt, und Antek Zuckermann, der an diesem Tag auch vor Gericht geladen war, und Gideon Hausner stand dabei. Wir standen da zu dritt. Und Gideon fragte mich, sag mal, wir sitzen hier jeden Abend und jeden Tag im Prozess nebeneinander und arbeiten an dem schlimmsten Material aus der Sowjetunion und Polen und den Vernichtungslagern. Diesen Bereich hatte Hausner selbst übernommen. Und wir lesen die Aussagen der Zeugen und du selbst hast kein Wort über dich erzählt. Es gab viele Leute, die nicht wussten, dass ich ein Überlebender bin. Da fing ich an zu erzählen. Als ich ins Land kam, habe ich einem Menschen, den ich traf und bei dem sich irgendwie meine Schranken geöffnet hatten, davon erzählt. Er saß da mit seiner Frau und nachdem ich fertig war, wandte er sich an sie, wir sprachen Ifrit, denn ich konnte noch von vor dem Krieg Hebräisch, aus der zionistischen Jugendbewegung und aus der Schule. Und er sagt halblaut zu ihr, diese Leute haben so viel gelitten, dass sie, wenn sie von sich erzählen, Wahrheit und Fantasie vermischen. Und ich hörte das. In dem Moment habe ich beschlossen, keiner wird diese Geschichte je noch einmal von mir hören. Diese Geschichte ist im Prozess völlig zufällig rausgekommen. Ich hätte sie nicht erzählen können.
Michael Goldmann schwieg aus Angst, nicht ernst genommen zu werden. Wie ihm erging es vielen in dem jungen Staat bis 1961. Der Prozess gegen Adolf Eichmann war für Israel ein Wendepunkt. Die Erfahrungen der Überlebenden der Shoah sind seitdem ein tragendes Element der israelischen Gesellschaft.
Zum Schluss noch etwas zur Bedeutung des vielleicht wichtigsten Augenblicks in dem Prozess. Das war der Moment, als diese Richter diesen Saal, in dem wir hier erzählen, zum ersten Mal betraten, das Symbol des Staates Israel über ihnen, und dieser Mann, der sein ganzes Leben lang danach gestrebt hat, dieses Volk zu vernichten, als der aufstand und vor einem souveränen Gericht eines souveränen Staates stramm stand. Da verstand ich die Bedeutung der Gründung des Staates Israel plötzlich nochmal anders. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das so empfunden hat. Sie wollte ja in die Tische und erst die Kraft der Torrektur.